Happy Shooting, Folge 230, sagt Cheese. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoycamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Jupp.
Ja, grüß dich.
Hallo.
Ja, hallo.
Bist du das?
Ich bin das.
Das ist gut, ich bin's hier.
Das ist ja super.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
So sieht das nämlich aus. Und,
Wieso darf ich eigentlich in die Marke reinquatschen?
Wenn ich meine Marke setze, ne, das hat auch ein bisschen was mit Dominanz zu tun.
Achso, alles klar. Der kleine Kontrollfreak.
So sieht das nämlich aus. Ja, apropos Kontrollfreak, so mit Internetkontrolle hast du es im Augenblick nicht, oder?
Nee, ich bin im Namen des der MIP unterwegs. Ich bin ja heute schon wieder in Braunschweig gewesen, bin zurzeit noch bei Moni und ja, da ist das Netz halt nicht so super schnell mit aufnehmen und ja, dann muss man halt irgendwie doch wieder auf gute alte Telefon zurückgreifen. Aber es soll sich ändern. Es soll sich hier bald ändern.
Ja, drücken wir mal kräftig die Daumen.
Es gibt angeblich, also wir haben schon beauftragt, aber ob wir dann wirklich schneller das Netz hier kriegen, das ja, wäre schon hilfreich. Ach. Also hier ist es wirklich so, wenn der Nachbar irgendwie sein YouTube anschmeißt, oder tagsüber ist klasse hier, aber sobald irgendwie so ab 17 Uhr ungefähr, wenn die Leute wieder so von der Arbeit zurückkommen in der Nachbarschaft und dann anfangen ihre Mails zu checken und irgendwie YouTube zu gucken und so, oder keine Ahnung, was die sonst so tun, kannst vergessen. Es knallt wirklich runter auf hohe Geschwindigkeit.
Ja, das ist natürlich kacke, wenn alle am einen Strang hängen da.
Tja, aber egal.
Na,
wir
ja.
sind Happy Shooting.
Genau, da müsst ihr jetzt nochmal durch, dass der Chris nochmal ein bisschen aus der Dose klingt hier.
Ach, das ist nicht schlimm, komm. Das ist halt so.
Ja, schlimmer sind irgendwie, letztes Mal hatten wir wieder solche elektronischen Aussetzer und ich weiß nicht, wo sie herkommen. Also Audio-Device kann ich schon mal ausschließen. Ich vermute einfach, dass hier irgendwas intern nicht mitkommt. Ich habe noch so ein virtuelles Audio-Device, Wiretap Anywhere, werde ich auch oft gefragt, damit ich hier eben Skype, Mikro und den QuickTime-Player auf diversen Spuren habe und die getrennt aufnehmen kann. Vielleicht ja. Klemmt da was. Aber da gibt es auch eine neue Version und von Ableton Live gibt es bestimmt auch schon neuere Versionen. Also ich glaube, ich muss mal alles updaten hier.
Das jahrelange Optimierungsprojekt. Na gut, aber lass uns mal loslegen.
Genau, also, wir wollen nicht so lange machen. Was haben wir für Themen? Ich habe mal gerade runtergescrollt. Wir haben eine neue Aufgabe für euch.
Moment, du hast schon runtergescrollt. Das müsstest du mir jetzt ein bisschen ankündigen. Warte mal, ich bin auch da. wir ermitteln heute einen Gewinner.
Dann ja, haben endlich. Wir Spaß mit Filtern.
Jo, es gibt was zum Thema Bewerbungsfotos. Da hatten wir auch schon mal drüber geredet.
Und Langzeitbelichtung im Auto?
Ja, dann gibt es eine neue Firmware. Diesmal für eine etwas teurere Kamera.
Du hast einen Nachtrag zum Thema Kamerareparatur?
Richtig.
Und jetzt bist du dran?
Nee, du bist dran und drückst jetzt mal auf den Knopf.
Genau, wir haben nämlich ein Geräuschrätsel für euch. Und das ist diesmal... Ja, wir finden den Rhythmus noch, das ist kein Problem. Wir haben ein Geräuschrätsel, das spiele ich mal ab. Ihr werdet euch wundern. Ist das der Hammer oder was?
Was war das denn?
Soll ich nochmal?
Mach nochmal, was war das denn?
Es spricht am Anfang, ist übrigens Deutsch.
Was? Moment. Moment, was hat das Ding gesagt? Ich höre das hier im Telefon so schlecht.
Das kann man auch total schwer verstehen, aber ich glaube, das ist sowas wie Lächeln, sag Cheese.
Nein. Ach du Schande, na gut, da bin ich aber zwar echt mal gespannt.
Ja, es ist so geil.
Kleiner Nachtrag zur letzten Folge. Da kam ja das Thema per Twitter, die Frage, wo man und wie man am besten Kameras reparieren lassen kann, ob es sich lohnt, eine alte Kamera, die man auf dem Dachboden gefunden hat oder vom Flohmarkt hat, nochmal reparieren zu lassen. Mhm. Und da hatte ich ja etwas diffuser erzählt, naja, man muss sich halt jemanden suchen, der es kann und dann ein bisschen, einfach auch mal gucken halt, wie viel es einem wirklich wert ist.
Das war so diese Meta-Antwort.
So eine Meta-Antwort, schlicht und einfach, weil ich nicht wirklich viele Adressen und so weiter parat hatte, habe mich dann aber selber mal umgeguckt und es gibt hier von jemandem, der wohl selber Kameras repariert und auch selber Kameras baut, der hat eine Liste gesammelt von, na, ich sag mal, mindestens 100 Adressen.
Wow.
Von Leuten, die Kameras reparieren. Das geht quer durch die Republik. Das sind Adressen mit noch Links womöglich, wenn die irgendwo ja Links haben. Da steht dann hinter den Namen meistens noch, was sie für einen Schwerpunkt haben. Also hier gibt es einen, der zum Beispiel hauptsächlich Rollei-Kameras repariert. Dann gibt es hier jemanden, der alles Mögliche repariert, sich aber spezialisiert hat auf die Nachpolitur von Linsen. Einer, der macht besonders gut Glaspilzentfernung, jemand, der sich auf professionelle Blitze versteht und hier jemand, der Bronica, Linhof und Tamron hauptsächlich macht und so weiter, also wirklich so mit Schwerpunkten sortiert. Die Liste ist natürlich nicht überprüft von mir, aber ich denke, es ist schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt, um sich einfach mal so ein bisschen durchzuklingeln und vielleicht auch jemanden in seiner Nähe zu finden und ja, fand ich also ganz gut. Der Link war auf jeden Fall in den Shownotes hin der heutigen Folge, das ist die 230.
Ja, ganz genau. Finde ich ja richtig super.
Also fand ich klasse, als ich das gefunden habe, dass ich mir eine hätte früher finden müssen.
Ja, aber gut. Macht ja nichts. Ich meine, eine Folge später, das kriegen wir, glaube ich, noch hin.
Naja.
Das war super. Ja, es gibt...
Also, alte Kameras, kein Problem, kann man reparieren lassen.
Jawohl.
Kostet auch meistens nicht die Welt.
Und für neue Kameras gibt es News. Ich meine, wenn wir letztes Mal schon für Canon Firmware Update angekündigt bzw. mitgeteilt haben, dann tun wir das jetzt auch mal für Leica. Denn für die M9 von Leica gibt es auch ein Firmware Update und zwar auf die Version 1.162.
Ja.
Da haben sie auch ein bisschen was dran gebastelt und zwar haben sie gesagt... Hier steht, ich zitiere mal, Verbesserung der Sensorhomogenität, speziell im Weitwinkelbereich. Und das bedeutet hier im Klartext, dass für alle Weitwinkelobjektive eine zusätzliche Farbkalibrierung entwickelt wurde, die farbliche Abweichung speziell in kritischen Aufnahmesituationen zwischen Bildmitte und Bildrand minimiert. Also da gab es wohl im Weitwinkelbereich bei der M9 farbliche Abweichung von der Mitte zum Rand und da haben sie dran gearbeitet. Außerdem haben sie interne Abläufe optimiert, also Systemstabilität verbessert und interne Softwareprozesse optimiert, was auch immer das im Detail heißt. Ein Ding davon ist zum Beispiel auch eine Fehlerbeseitigung und zwar soll es wohl einen Rote-Ecken-Effekt gegeben haben. Nun habe ich keine M9, kann das jetzt nicht sagen, wie der zustande gekommen ist, aber es soll einen roten Eckeneffekt gegeben haben. Und solltet ihr nun eine M9 haben, ich weiß also mindestens von einem Hörer, der Leica auch hat, also wenn du das hast, dann hau dir bitte mal diese Firmware drauf, damit soll das dann wohl weg sein.
Ich könnte mir vorstellen, dass das mit den roten Ecken so ein bisschen was zu tun hat mit dem Infrarotsperrfilter. Da hatten sie ja bei der M8 auch schon so ihre Schwierigkeiten. Und haben den ja damals dann irgendwie durch ein Objektiv, also durch einen Filter quasi irgendwo repariert, in Anführungszeichen. Und bei der M9 ist das jetzt ja wohl ein zweigeteiltes System, das heißt, du hast einen recht dünnen Sperrfilter vom Sensor und dann in kritischen Situationen musst du nochmal irgendwie einen vorne aufs Objektiv schrauben, um quasi alles wegzufiltern, aber ja, das klingt ja so in die Richtung, weil die Ecken bedeuten ja immer, das geht an den Sensorrand und Sensorrand ist immer dann oder Bildkreisrand ist immer dann ein Thema, wenn da das Licht dann doch eben aus einem größeren Winkel aufs Objektiv fällt und eben auch aus einem größeren Winkel dann auf den Sensor fällt. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit sowas zu tun hat.
Jo,
aber gut,
jo, Mann.
Ist ja schön, wenn sie es fixen. Dann wahrscheinlich über Software wird es wahrscheinlich einfach weggerechnet.
Wahrscheinlich, ja. Außerdem gibt es noch Verbesserungen im italienischen Menü.
Also das ist ganz wichtig.
Sprich von der Antipasti bis zum Dessert.
Sehr schön. Italienisches Menü, aber bitte ohne Nummern. Die guten italienischen Restaurants haben keine Nummern
davor. Da stehen keine Nummern davor. Nee. Ja?
Na gut.
Welche Nummer?
Sehr schön.
Pommes. Das ist 0815. So. Markus hat uns einen Link-Tipp geschickt, der sagt hier, hallo ihr zwei, ich habe mal wieder was geschrieben, diesmal über Langzeitbelichtung, vielleicht passt es in euer Programm, schickt uns hier einen langen Link, den packen wir in die Shownotes, viele Grüße aus Dresden, Markus. Ja, was hat er gemacht? Der hat sich zu zweit, also mit Freund, ein Auto geschnappt, ein Stativ geschnappt, eine Kamera draufgeschnallt. Ja, und dann hat er im Auto diese Kamera aufgebaut, verschiedene Winkel ausprobiert und hat eben Langzeitbelichtung im Auto gemacht. Ist halt mal ganz interessant, weil du damit das bewegliche Objekt, was ja auch wackeln kann bei Bodenwellen, quasi zum fixen Objekt machst und deine ganze Umwelt zum beweglichen Motiv machst. Also du drehst den Spieß einfach mal komplett um. Ja, und da sind sie auch mehrfach durch einen Tunnel gefahren und schildern einfach mal, ja, wie es denn zu diesen Bildern gekommen ist, welche Perspektiven da besonders gut funktioniert haben, ja, und wie man da so am besten rangehen sollte, wenn man sowas macht. Fand ich ganz spannend, schönes Projekt. Lädt eigentlich auch mal zum Nachmachen ein, finde ich.
Ja, das ist ziemlich cool. Ich habe das mal so versuchshalber mit einer Kamera gemacht, habe ich ein Video aufgenommen, hatte kein Autostativ. Ich meine, er benutzt ja auch ein normales Stativ. Mhm. Und habe dann die Kamera am Beifahrersitz zwischen die Kopfstütze und den Sitz geklemmt.
Okay.
Also kannst du die Kopfstütze so ein bisschen rausziehen und dann irgendwie die Kamera dazwischen, längeres Objektiv und dann das Objektiv quasi von oben mit der Kopfstütze eingeklemmt. Das hat relativ gut gehalten. War dann halt nicht so, man ist dann außer ein bisschen Sitzverstellen nicht wirklich flexibel mit der Perspektive, aber naja, hat funktioniert.
Auch eine Idee, ja.
Mhm. So für Notfälle.
Schön,
coole
schön.
Sache, linken wir auf jeden Fall auch in den Shownotes hin, wa? Markus aus Dresden.
Genau.
Ja, der Lukas hat eine Frage geschickt und zwar fragt er, für ein kleines Projekt in der Schule soll ich eventuell Passfotos machen? Es geht darum, in Deutsch eine Bewerbung zu schreiben, zu der gehört nun auch mal ein Foto. Da das Ganze nicht weiter außer für Schulzwecke gebraucht wird, müssen die Fotos nicht perfekt sein. Aber dennoch möchte ich keine 0815-Fotos schießen. Was gibt es denn zu beachten, wenn ich Passfotos mache? Wie sollte die Haltung sowie der Kamera, also sowohl der Kamera als auch der Person sein? Würdet ihr mir empfehlen, wie ich das ganze Setup, was würdet ihr mir empfehlen, wie ich das ganze Setup aufstellen sollte? Ich habe eine Kamera zur Verfügung und eventuell zwei Lampen als Dauerlicht. Weiße Wände sind vorhanden. Ich kann leider nur mit Kit-Objektiv fotografieren, da ich als Schüler noch nicht das nötige Kleingeld für ein besseres Objektiv habe. Allerhöchstens habe ich den Joghurtbecher bis dahin, damit meint er das 50er, das 50er 1.8. Wie schon gesagt, die Fotos müssen nicht professionell sein, aber trotzdem sollen sie brauchbar sein und nicht wie ein Schnappschuss mit einem Handy aussehen. Habt ihr vielleicht noch ein paar Tipps und Anregungen für mich? Tja, Lukas?
Jo, haben wir doch.
Denke ich doch.
Genau. Also zunächst mal schreibst du da ja auch von Bewerbungsfotos. Das heißt, es muss kein Passfoto sein, denn aktuelle Passfotos, die sind ja biometrisch, frontal von vorne. Das ist wie in so einer Verbrecherkartei.
Da gibt es so richtig harte Regeln, so auf wie hoch und breit das Bild sein muss, wo genau die Augen stehen müssen.
Mhm.
Da gibt es so eine Seite bei irgendeinem Bundesamt, online, muss man mal gucken, biometrisches Passfoto eingeben, und dann findet man da so eine, sieht aus wie so eine Fahndungsliste.
Da steht auch drauf, dann, dass du keine Kopfbedeckung tragen darfst und was erlaubt ist und was nicht.
Immerhin darf man in Deutschland auch so ein Passfoto selber machen. Das, weg vom Thema kurz, aber ich habe mich kürzlich mit Alan unterhalten, Freund aus Kanada, der sagt, in Kanada muss das von einem entsprechend zugelassenen Fotografen gemacht werden.
Aha. Woran machen sie das dann hinterher fest?
Das muss ein Stempel drauf von dem und so.
Ach so, okay.
Naja, also hinten drauf, nicht vorne.
Ach was.
Jetzt mal weiter zu Lukas' Frage. Also,
ja,
wir haben also keine Bewerbungsfotos, sondern wir haben Bewerbungsfotos.
Genau, das heißt, da hat man durchaus ein bisschen Spielraum und da darf man auch mal ein bisschen dynamischer ins Bild reinschauen. Und da würde ich es jetzt also grundsätzlich mal von der Pose her abhängig machen, wofür du dich da bewirbst. Also wenn du dich um den Chefposten bewirbst, dann darf das Ganze vielleicht etwas seriöser aussehen, als wenn du dich für irgendeinen Bringdienst bewirbst oder für irgendein kreatives Architekturbüro zum Beispiel. Da darf das auch mal ein bisschen flippiger aussehen, weil man möchte auch auffallen, ohne negativ aufzufallen. Aber wurscht, da kannst du also ein bisschen rumspielen. Was ich dir empfehlen würde, ich würde nicht mit Weitwinkeln arbeiten. Also wenn du Kit-Objektiv hast, dann hast du ja mit Sicherheit irgendetwas, was mal bis so 55 mm geht. Das heißt, wenn du an der Crop-Kamera bist, dann bist du so im 80 mm Bereich drinne. Das ist schon ganz vernünftig. Wenn du dieses 50 mm 1.8 dir holen solltest, eigentlich optimal. Kannst du tolle Sachen mitmachen. Der Joghurtbecher, lass dich davon nicht abschrecken. Bildqualität stimmt schon. Ich würde da nur nicht unbedingt komplett offenblendig arbeiten. Also es schadet nichts, wenn das Gesicht komplett scharf ist, also bis zu den Ohren. Also ruhig mal experimentieren mit der Brennweite. Kannst dir mal so ein DOF, so ein Schärfetiefenrechner dir anschauen. Gibt es im Internet massenhaft. Und auch als Apps für diverse Telefone. Guck halt bei der Aufnahmeentfernung, dass von der Nasenspitze bis zum hinteren Teil vom Ohr auch alles scharf ist. Also würde ich mal sagen, Blende 2,8, vielleicht 3,5, vielleicht muss es sogar auf 4 gehen. Muss immer gucken, was da so nötig wird. Ja, dann würde ich natürlich nicht frontal fotografieren. Das ist meistens so dieser klassische Schnappschuss. So, setz dich mal dahin oder stell dich mal dahin, guck hier in die Kamera, dann stehen die genau Schultern gerade zu dir, ganz frontal drauf, puff, zack, Foto, fertig für die Fahndungsliste oder so. Das würde ich nicht machen, sondern ich würde die Person so ein bisschen schräg zur Kamera stellen. Also, dass die Schultern nicht parallel zu deiner Bildebene sind, sondern ein bisschen schräg. Und dann eben den Kopf in Richtung Kamera drehen. Da hast du schon mal ein bisschen mehr Dynamik drin. Pass ein bisschen darauf auf, dass die hintere Schulter noch zu sehen ist. Sonst wirkt der Kopf immer so ein bisschen verloren. Ja, dann kannst du natürlich gucken. Ich meine, du wirst natürlich unterschiedliche Schüler da haben. Du kannst mal versuchen, dass sie sich ein wenig vorbeugen. Also wenn du sie hinsetzt zum Beispiel, ein bisschen den Oberkörper nach vorne beugen. Dadurch kriegst du so ein bisschen Streckung in den Körper rein. Streckt auch das Kinn im Gesicht. Ja, das heißt, wenn irgendjemand zum Doppelkinn neigt, das kriegst du damit ganz gut weg. Außerdem wirkt das Ganze auch wieder ein bisschen dynamischer.
Also ja. Ein Doppelkinn wird erst ein Problem so später, so ab 30, 35 ungefähr.
Ja, ich weiß jetzt ja nicht, für welche Schule er das da macht.
Das stimmt.
Und ich kenne durchaus auch Schüler in den unteren Klassen, die damit schon zu kämpfen haben. Das ist gar nicht mal beleidigend, aber das passiert halt einfach auch mal früher.
Jo.
Ja, gut. Genau. Außerdem würde ich die Leute mal fragen, also gerade so Schüler sind da auch relativ eitel teilweise, das glaubt man gar nicht, welche Seite sie denn lieber mögen von sich. Also manche haben zum Beispiel ganz speziell sich eine Frisur machen lassen und wollen dann, dass der Scheitel aber auch jetzt richtig zu sehen ist, weil das sieht dann genauso aus wie, setz jetzt hier einen Künstlernamen ein. Also frag dann einfach mal, welche Seite sie denn lieber haben. Und dann siehst du eben zu, dass du sie auch von der Seite fotografierst. Das ist schon mal ganz wichtig. Ja, und von der Ausleuchtung her, klar, ich meine, wenn du zwei Lampen hast, da hast du schon mal eine Menge Spielraum, mit denen du arbeiten kannst. Natürlich soll das Gesicht zu erkennen sein. Ne? Muss aber jetzt nicht zwingend gleichmäßig beleuchtet sein. Also du musst jetzt nicht eine Lampe links, eine Lampe rechts im selben Abstand hinstellen und dann da schattenfrei ausleuchten. Das ist gar nicht nötig. Im Gegenteil, ein bisschen Schatten bringt Tiefe ins Bild und bringt Kontur ins Gesicht. Das finde ich immer ganz wichtig. Also würde ich versuchen, dass du die Gesichtshälfte, die zur Kamera zeigt, also die näher dran ist, dass du die eben sauber und gleichmäßig ausleuchtest und vielleicht die abgewandte Seite ein bisschen dunkler machst. Das wäre erstmal ganz angenehm. Wenn man jetzt ein künstlerisches Foto macht, dann könnte man es auch mal umdrehen, die hintere Seite heller machen als vorne. Aber hier geht es um eine Bewerbung, da will man das Gesicht ja auch schon erkennen. Ja, so generell, wenn du jetzt mit dem Aufbau anfängst, experimentier ruhig rum. Also spiel damit. Das, was ich dir jetzt sage, das ist ja auch nur eine Idee. Das musst du dann entscheiden, wie es vor Ort wirkt, was du für einen Hintergrund hast und so. Aber ich würde mit einem Licht mal anfangen, schräg von vorne etwas höher, also etwas höher als Kamera bzw. Gesicht von der Person, dass es ein bisschen schräg von oben kommt. Und eben von vorne, sodass es eben die vordere Gesichtshälfte, wie eben gesagt, auch ganz gut ausgeleuchtet ist. Und versuch mal, dass du die Lampe als Lichtreflex ins Auge bekommst. Und zwar am besten in beide Augen. Also deine Person, die dich dann anschaut, sollte, wenn sie sich jeweils ein Auge zuhält, aus dieser Position, so wie sie dich gerade in die Kamera anguckt, die Lichtquelle von vorne sehen können. Und wenn die Person das sehen kann, dann hast du auch die Reflexe im Auge.
Also das ist ganz wichtig. Ich habe das auch schon mal gemacht, so aus Versehen dann irgendwo nur in einem Auge so einen Reflex drin gehabt und das sieht doof aus.
Ja.
wenn das fehlt, dann ist man da, dann fehlt halt was. Und wenn die ganz fehlen, dann wirken so Porträts gerne auch mal ein bisschen tot. Also diese Reflexe sind wichtiger, als man denkt.
Ja, bringt ganz viel Lebendigkeit rein. Wenn du jetzt mehr als einen Lichtreflex hast, weil du jetzt mit mehreren Lichtquellen von vorne arbeitest, dann sieht es halt schnell nach Studio aus oder unwirklich. Das sind also Fälle, wo man schnell mal mit Photoshop dann dran geht und dann einen Lichtreflex wegnimmt oder wenn einer fehlt, eben einen hinzufügt und sowas. Aber achte einfach bei der Aufnahme drauf, spart dir viel Arbeit. Ja, ansonsten musst du gucken mit Schatten. Also wenn du jetzt Brillenträger hast, hast du vielleicht erstmal ein Problem. Denn wenn du jetzt einfach nur nackte Lampen hast, also keine Lichtformer, nichts um die Lichtquelle zu vergrößern, wie eine Softbox, wie im Beauty-Dish oder ähnliches, dann wirst du harte Schatten im Gesicht kaum vermeiden können. Also dann entweder, weil es jetzt eine Projektarbeit ist, sagen, nimm mal die Brille runter. Ist fürs Projekt nun egal, ob die Person da mit Brille oder ohne Brille drauf ist. Wenn du aber natürlich echte Personen mal fotografierst später und zu denen gehört diese Brille, weil sie nun mal ständig tragen und man kennt die Leute nur mit Brille, die sieht dann ein bisschen komisch aus ohne Brille, dann kommst du nicht drum rum und da würdest du eben normalerweise eine schöne große Softbox nehmen, um diese Schatten richtig weich werden zu lassen und dann stören die im Gesicht auch nicht mehr. Mhm. Die siehst du nämlich dann gar nicht mehr. Wenn du die Option nicht hast, dann versuch wenigstens die Brille so zu positionieren, also so ein bisschen höher, ein bisschen tiefer, ein bisschen kippen, also ein bisschen an den Ohren nach oben oder nach unten, so wie es eben gerade passt. Und auch von der Haltung des Gesichtes die Person so zu drehen, dass du den Schatten von dem Bügel nicht mitten durchs Auge laufen lässt. Also das wäre ganz blöd. Also versuch den Schatten über oder unters Auge zu kriegen, aber nicht mitten durchs Auge. Das sieht immer ein bisschen zerschnitten aus.
Übrigens, Reflexionen auf Brillen sind ja auch immer so ein Thema. Mhm. Also wenn sich das Licht in der Brille reflektiert, also darauf bitte achten, das ist ganz wichtig. Da gibt es aber auch so ein, zwei Tricks. Der eine ist, wenn die Haare ein bisschen länger sind, dann kann man den Brillenbügel einfach über dem Ohr so ein bisschen nach oben ziehen. Dadurch kippt die Brille so ein bisschen nach unten vorne oder ein bisschen nach vorne und damit werden so Reflexionen vom Licht dann meistens nach unten wegreflektiert und man sieht das nicht. Und der andere Trick, den man manchmal so in so Profi-Studios sieht, ist, dass der Fotograf mit zwei verschiedenen Polfiltern arbeitet. Und zwar macht er eine Polfilterfolie auf die Lampe. Ich meine, das ist für so ein Schulprojekt natürlich völliger Overkill, aber ich fand es trotzdem spannend. Einen Polfilter auf die Lampe und den anderen Polfilter auf die Kamera, und zwar genau 90 Grad verdreht. Dann kommt das Licht, was da quasi vom Scheinwerfer kommt, wird in eine Richtung polarisiert und nimmt dann quasi von der Brille, also die Reflexion wird dann entsprechend auch polarisiert sein und du nimmst dann diese Reflexion weg mit dem Polfilter vorm Objektiv.
Okay, das heißt, du verlierst dann im Gesicht ungefähr die Hälfte von der Lichtleistung?
Mit Sicherheit,
ja. Aber an der Brille hast du halt polarisiertes Licht und... Ah ja, okay.
Das Problem ist dann allerdings, dass du den Scheinwerfer dann auch nur noch bedingt für die Glanzlichter in den Augen einsetzen kannst, weil das natürlich auch ein Stück weggefiltert wird. Mhm. Aber umso in manchen Situationen, wo es einfach nicht anders geht, da ist das ein ganz probates Mittel.
Interessant.
Mhm, finde ich auch. Allerdings, wie gesagt, das ist ein Schulprojekt, völliger Overkill. Mhm.
Und zum Thema Kit-Objektiv und so, ich meine, das ist ja kein schlechtes Objektiv. Also damit kann man durchaus sehr richtig gute Fotos machen. Also da gibt's Leute, die gehen mit sowas zu Hochzeiten und schießen umwerfende Bilder. Aber wenn du jetzt einen Hintergrund dir noch suchst, dann lauf mal ein bisschen durch die Schule. Versuch vielleicht einen neutralen Hintergrund zu finden, also irgendwas Gleichmäßiges. Das kann irgendwie eine Holzwand sein oder eine Betonwand, was du da halt so hast. Versuch es nicht zu unruhig werden zu lassen. Und wenn du den Hintergrund unscharf bekommen möchtest, dann geht das am einfachsten, wenn du den Abstand von der Person, die du fotografierst, zur Wand einfach erhöhst. Also geh einfach mal, ja, also setz sie nicht direkt an die Wand, sondern geh mal 2 Meter, 4 Meter, 6 Meter von dieser Wand weg. Und dann könntest du zum Beispiel versuchen, mit dem Einscheinwerfer, den du hast, die Person von schräg vorne zu beleuchten und mit dem anderen Scheinwerfer den Hintergrund auszuleuchten. Da kannst du ganz tolle Licht- und Schattenspiele machen. Und wenn du vielleicht irgendwo noch eine Pflanze rumstehen hast, in manchen Schulen stehen hier auch Topfpflanzen rum, so Ficus, Benjamin und sowas, sieht man ganz gerne, dann kannst du auch mal versuchen, so einen Ficus in den Lichtstrahl von dem Hintergrund zu stellen. Also so, dass der Ficus nicht im Bild zu sehen ist, aber dass die Lampe da durchleuchten muss. Und dann kriegst du ein schönes Lichtschattenspiel, so ein richtig unscharfes Lichtschattenspiel in den Hintergrund. Dann kannst du halt aus einer ganz langweilig eintönigen Betonwand eben ja eine strukturierte, eine leicht strukturierte Betonwand machen.
Sieht ganz nett aus. Und so als letzten Tipp, wenn du nachher irgendwie 10, 20 Leute fotografieren musst, schau zu, dass du das irgendwie im Vorfeld schon alles mal ausprobiert hast und auch schon mal aufgebaut hast. Weil wenn dir nachher da 20 Leute dastehen und du brauchst erst noch eine Stunde, das aufzubauen und zu testen, ja, dann sind die entsprechend gelangweilt. Und dann haben die nachher vor der Kamera auch nicht mehr so richtig viel Bock. Also da lohnt sich wirklich, sich einfach mal Nachmittag Zeit zu nehmen und das mal wirklich durchzutesten.
Genau. Also wenn das so eine Projektarbeit ist, dann einfach mal so 1, 2 Leute aus diesem Projekt mitnehmen und sagen, hier komm, lass uns mal üben. Und dann baut ihr mal so ein Setup auf.
Ganz genau.
Ja, viel Spaß damit. Und wenn es möglich ist, frag doch mal die Schüler, ob sie damit einverstanden sind. Dann lad doch mal irgendwie Bilder hoch und schick mal die Links oder verlink das hier in den Kommentaren zur Folge 230. Würde uns natürlich schon interessieren, was draus geworden ist.
Jo.
Sehr schön. Ach so, haben wir das ja schon. Dann kommen wir ja schon zu diesem Punkt hier.
Ja.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Tja, was sagen wir denn da? Enjoyercamera.com ist wieder mit dabei und hat mir wieder schönes Spielzeug geschickt. Nachdem ich letztes Mal über die Lochblende gesprochen habe, habe ich diesmal wieder Lichtformer bekommen, und zwar Softboxen. Passt ganz gut zum Thema Bewerbungsfotos machen und so. Ja, und zwar habe ich 2 Softboxen bekommen. Wie heißen die? Garmilite, das so ist der Markenname. Wir linken da mal hin zu enjoyercamera.com, Garmilite. Da findet ihr alle Produkte. Ja, das eine ist eine Box 21, das andere eine Box 43. Die 21er hat eine Rechteckform, die ist so ungefähr 21 mal 15 cm. Und die Box 43, die hat so ungefähr 43 cm im Quadrat. Das ist ganz angenehm. Ja, und das sind jetzt so Softboxen, die haben so eine Materialanmutung wie diese PPS Speedlight Pro Kit Kisten, die ich mal vor einiger Zeit hier auch zum Testen hatte. Also das Material ist irgendwie ganz ähnlich, wirkt wie so eine, wie soll ich sagen, wie eine Abwandlung von diesem System, aber ganz ähnlich gemacht. Also es würde mich nicht wundern, wenn das derselbe Hersteller unter der Haube ist. Was ist anders im Vergleich zu diesem Speedlight Pro Kit? Anders ist das Befestigungssystem. Die Dinger werden genau wie dieses Pro-Kit direkt an den Systemblitz dran gemacht. Wobei es da sinnvoll ist, wenn der Blitz nicht auf der Kamera ist, sondern wenn das Ding auf dem Stativ steht, also entfesselt gearbeitet wird, weil sonst sind die dann doch ein bisschen zu groß und stoßen dann ans Objektiv. Könnte mit dem Box 21 Grad noch so gehen, aber mit dem 43er dann definitiv nicht mehr. Ja, und die Befestigung ist etwas optimiert bei dem Ding, und zwar ist das so ein Anti-Rutsch-Befestigungsteil. Also das müsst ihr euch vorstellen, wie eine breite Gummilippe, einmal oben, einmal unten und links und rechts mit einem schmalen Gummiband. Und das kann man nun auseinanderziehen, also es ist relativ stramm, kann man auseinanderziehen und von vorne über den Blitzkopf stülpen, sodass diese Anti-Rutsch-Kiste eben direkt am Blitzkopf anliegt und eben links und rechts seitlich von diesem Gummi auch an diesen Blitzkopf rangepresst wird. Da rutscht also so schnell gar nichts. Und dieses Teil hat oben und unten Druckknöpfe. Und an diese Druckknöpfe wird dann diese Softbox dran gemacht. Also da ist nichts mehr mit drüberstülpen und dann noch ein Klett drum rumwickeln, so manuell festziehen und so etwas, sondern es wird einfach mit diesen Druckknöpfen dran festgemacht. Und diese Softbox in diesem Fall dann insgesamt mit 4 Druckknöpfen. Geht sehr schnell, hält sehr gut. Ja, und was auch anders ist, ist der Diffusor. Denn der Diffusor ist aus Stoff, ist auch nur ein einfacher Diffusor, hat also keinen Zwischendiffusor, finde ich aber bei den Größen auch völlig in Ordnung. Und dieser Stoff hat wieder einen Rahmen, das Ganze ist so ein bisschen dreidimensional. Also stellt euch vor, ihr habt ein 43 x 43 cm großes weißes Tuch vor euch und an den Seiten ist quasi ein Rahmen angenäht, den kann man so ein bisschen aufstellen. Und dann stülpt man quasi seine aufgefaltete Softbox, die ist in diesem Fall übrigens auch schon fertig zusammengebaut. Man entfaltet sie, die liegt nämlich sonst ganz flach zusammen. Man faltet sie einfach nur auf, einfache Handbewegung. und stülpt dann quasi diesen Diffusor oben drüber. Das ist am Anfang ein bisschen fummelig, ging dann aber doch ganz gut, sitzt stramm genug, also da rutscht auch nichts von alleine runter. Ja, geht ganz gut. Und die Boxen sind von innen silberreflektierend, das heißt, das Licht, was dann von dem weißen Diffusor nicht nach draußen geleitet wird, sondern wieder zurückgeworfen wird, wird dann auch innen drinne wieder reflektiert und auch nochmal nach draußen geworfen. Das heißt, da kommt schon wirklich auch eine Menge Licht raus und vor allen Dingen auch ziemlich gleichmäßig. Ich habe das mal richtig abgeblendet, von vorne fotografiert und da kann man schon sehen, dass die Ausleuchtung verdammt gleichmäßig ist, obwohl dieses Ding ja nun gar nicht so groß ist, also der Blitzkopf ja auch nicht. Und ich habe jetzt auch auf dem Blitzkopf keinen keinen Stofen, also hier so ein wie sagt man nochmal, so ein Vordiffuser. So ein Omnibounce, ja. Gibt also diese komischen Plastikbecher, die man vorne nochmal drauf macht, die dann quasi aus diesem gerichteten Licht quasi ein Glühlampenlicht machen, was eben in alle Richtungen streut. Das kann man natürlich machen, das wird sicherlich die Gleichmäßigkeit hier nochmal optimieren, aber man verliert dann halt nochmal Licht und ich fand es jetzt wirklich gleichmäßig genug. Also bei der Größe kein Problem. Ja, wie gesagt, die Boxen lassen sich dann ganz einfach zusammenlegen, also einfach die Druckknöpfe wieder lösen von der Befestigung, vorne den Diffusor eben einfach wieder runterziehen, der ist ja einfach nur so draufgesteckt. Ja, dann könnt ihr den Diffusor einfach zusammenfalten und zusammenrollen und die Box einfach einmal flach zusammendrücken. Ist super leicht, also echt ein Federgewicht, ist total flach zu transportieren, ist hier sogar so eine Transporttäschchen ist dabei, wo man das alles reinschieben kann. Fand ich ganz interessant. Das 21x15 würde ich jetzt wahrscheinlich eher so im Bereich Produktfotografie nehmen. Also wenn ihr kleinere Produkte habt, wenn ihr so eBay-Fotografie macht und solche Kisten oder Schmuck fotografiert, sowas, da könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Weil für Porträts, für Gesichter vielleicht noch, da wird man Effekt sehen, das wird schon deutlich weichere Schatten machen. Aber wenn ihr jetzt Oberkörper- oder Ganzkörperporträts macht, dann ist mir das persönlich zu klein. Also da ist mir der Effekt mit den weichen Schatten dann doch nicht groß genug. Mit dem 43er, da kann ich mir schon vorstellen, richtig mit Porträts zu arbeiten. Also das ging richtig gut. Ich habe hier wieder Vergleiche gemacht und zwar hatte ich ja schon bei dem Pro-Kit, da hatte ich ja mehrere Diffusoren und Softboxen und sowas getestet. Da habe ich ja Fotos gemacht hier von meinen beiden Gitarren an der Wand, völlig ohne Anspruch auf Professionalität. Einfach nur die Dinger, die stehen fast direkt an der Wand, einfach mal um zu gucken, wie weich wird der Schatten, den das Ding wirft. Deswegen habe ich dasselbe Setup genommen. Jetzt mit diesen Dingern und da findet ihr jetzt in dieser Shownotes, in den Shownotes hier zur Folge 230, findet ihr dann die Bilder und wir verlinken einfach mal zu den anderen Happy Shooting Folgen 176, 177, 178. Da sind nämlich in den Shownotes die Fotos von den anderen Diffusoren und dann könnt ihr schön vergleichen. Es ist mit derselben Blende gearbeitet, mit denselben Blitzen und mit derselben Blitzleistung. Ich habe an der Nachbearbeitung bei keinem dieser Bilder irgendwas an den Lichtern hoch oder runter gezogen. Weißabgleich stand in der Kamera auf Blitz. Also da könnt ihr wirklich gut vergleichen, wie die Lichtausbeute da ist. Ja, hat mir ganz gut gefallen. Wenn euch das auch gefallen hat, dann könnt ihr beim Kauf 5% sparen. Wenn ihr geht auf enjoyyourcamera.com/happyshooting, da steht dann, wie es funktioniert und da ist der geheime Code, der übrigens für alle Produkte bei enjoyyourcamera.com funktioniert.
Klasse.
Ja.
Ich habe hier eine ganz tolle Geschichte.
Echt?
Ja, der Marco Schmidt hat uns einen Link geschickt.
Ja, das war über Twitter, habe ich das gesehen.
So, lensrentals.com, das ist ein amerikanischer Objektivverleiher. Den hatten wir schon mal, die hatten schon mal irgendwie sowas gepostet mit so einem zerdepperten Frontelement und Bilder, die damit gemacht wurden, wer sich daran erinnert. Und ja, die haben jetzt mal wieder ein neues Goodie gemacht und das ist ja mal eine geile Geschichte. Also,
ja.
funktioniert folgendermaßen.
Es die geht haben um natürlich,
Filter. Ja, die haben natürlich viele Filter, ne? Und zwar meistens gute Filter, aber manchmal, naja, bekommen sie halt, wenn sie ein Objektiv zurückbekommen, bekommen sie halt dann einen billigeren Filter zurück, als sie vorher drauf gemacht hatten. Also haben sie auch eine ganze Menge billige Filter. Und ja, die mag man nicht so gerne immer putzen und testen, weil muss man ja alles irgendwie auch testen. Und dann wird das halt alles in die Ecke gelegt, bis dann irgendwann mal wieder Zeit ist, mal alle zu testen. Und da hat sich dann einer hingesetzt und der hat halt mal 50 Filter getestet und geputzt. Und damit er dann die Gewinde testen kann, hat er die halt aufeinander geschraubt. Dann hat er sich so einen Stapel gebaut aus 50 UV-Filtern.
Genau.
Ja, und dann haben sie erstmal sich den Spaß gemacht und gesagt, nö, warum machen wir da nicht mal ein Foto durch? Mhm. Haben das Ganze von, auf eine 5D Mark II auf ein 300 F4 draufgeschraubt. Ja, das sieht auch auf den Fotos ganz lustig aus. Der Stapelfilter ist länger als das Objektiv. Und haben dann auch mal so ein Foto mit und ohne diese Filter gemacht. Und es ist erstaunlich, was da noch durchkommt. Es ist nicht mehr viel. Man sieht es also doch ganz deutlich. Es wird sehr, sehr, ja, verwaschen. Durch die schönen Reflektionen an den Oberflächen. Ja. Naja, und dann dachten sie sich so, was kann man da jetzt damit anfangen? Ich meine, das alleine bringt nicht viel. Ja, und dann haben sie mal aussortiert und haben mal einen Stapel gemacht mit teuren UV-Filtern und einen mit den ganz billigen. Und da siehst du schon beim Draufgucken, auch da haben sie Fotos gemacht, dass die billigen doch irgendwie, ja, dass da nicht so viel durchkommt, dass die stärker reflektieren und dass einfach nach relativ wenigen Filtern schon irgendwie das Bild schlechter wird. Naja, und dann haben sie eben mal einen Test gemacht und haben sie haben zwei Stapel gemacht, genau, dann einen mit den 5 besten Filtern und einen mit den 5 schlechtesten Filtern.
Mhm, genau.
Und haben dann da jeweils durchfotografiert und der Unterschied ist dramatisch.
Ja.
Also wenn man die Ergebnisse sich anschaut, ja, ich meine, praxisrelevant ist es insofern nicht, weil man ja normalerweise keine 5 Filter drauf macht, aber es zeigt doch sehr deutlich, wie viel besser gute Filter sind als schlechte Filter.
Ja, und es zeigt vor allen Dingen, wie viel das Bild sogar durch einen guten Filter beeinflusst wird. Ich meine, wenn man es natürlich potenziert, dann wird es natürlich wirklich sofort sichtbar. Klar. Aber man kann sich natürlich vorstellen, wenn man einen Filter drauf hat, dann hat man natürlich ein Fünftel vielleicht. Ja, vielleicht, das lässt sich wahrscheinlich so nicht rechnen, weil es ja sich wahrscheinlich multipliziert, der Fehler. Aber du hast halt einen Bruchteil von diesem Fehler, aber du hast diesen Fehler. Und wir kriegen ja auch immer mal wieder E-Mails mit hier, was ist denn hier passiert, wenn du irgendwelche Geisterbilder drauf hast, weil du dann irgendwie eine zusätzliche Reflexionsschicht drin hast und dann Lichtquellen einfach zweimal drauf sind und all solche Dinge. Und das sind natürlich Sachen, die jetzt nicht nur bei Nachtaufnahmen passieren, sondern eben auch bei Tageslicht. Nur ist es da nicht so offensichtlich, weil man dann irgendwie nicht so eine punktförmige Lichtquelle hat, die plötzlich zweimal im Bild zu sehen ist bei einem bestimmten Winkel, sondern man hat einfach eben dieses ganz leicht reflektierte Doppelbild drüber liegen. Das nimmt man so nicht wahr, aber das führt dann eben zu Kontrastverschlechterungen oder zum Schärfeverlust und sowas. Also das zeigt halt in diesem Fall mal ganz deutlich, einmal, wenn man schon einen Filter drauf machen möchte, dann sollte man wissen, warum man es tut und nicht einfach nur, weil man gesagt bekommen hat, ist besser, sondern man soll schon wissen, warum man es fotografisch jetzt gerade braucht, dann soll man ihn halt dann drauf machen und vor allen Dingen auch wieder runternehmen, wenn man ihn nicht braucht. Und wenn man ihn dann schon braucht, dann lohnt es sich halt offenbar tatsächlich ein bisschen mehr Geld zu investieren. Ich hätte ganz ehrlich nicht erwartet, dass bei einem UV-Filter die Unterschiede so drastisch sind. Das habe ich nicht erwartet.
Aber es zeigt schon deutlich, also der 20-Euro-Filter ist halt bei weitem nicht so gut wie dann möglicherweise der dreifach beschichtete 80-Euro-Filter.
Ja, der vor allen Dingen gleichmäßiger aufgebracht ist und besser vergütet ist und so weiter.
Also, Filter generell, meine Philosophie, vermeiden, wo es nur geht, und wirklich nur dann verwenden, wenn man, wie du so schon sagtest, genau weiß, worum, wofür und warum. Und ja, dann sind Filter schon durchaus sinnvoll, wenn man wirklich gute Gründe hat, warum man sie verwenden soll. Übrigens haben wir da in vergangenen Folgen immer wieder mal drüber geredet. Lohnt sich vielleicht einfach mal auf happyshooting.de zu gehen und mal in der Suchbox nach Filter zu suchen. Da könnte ein bisschen was rauskommen.
Jawohl. Haben wir Zeit für ein paar Twitter-Fragen?
Aber natürlich, logisch.
Moondragon85, das ist eine Frage für dich. Wie kann man günstig in die Großformatfotografie einsteigen? Hätte gern was Mobiles, muss aber nicht so modern sein wie Chris Chamonix.
Ja, wie kann man günstig in die Großformatfotografie? Also günstig gibt es durchaus schon so ein paar ältere Stücke, so aus dem, na, ich sag mal, 6,5x9 cm Bereich, auch 9x12 cm Bereich, die kriegst du teilweise für 30-50 €. Das sind dann so alte Zeiss-Icon-Geschichten und so weiter. Die haben nur das Problem, dass sie nicht wirklich viel verstellbar sind. Also die haben dann ein fixes Objektiv drin, sind nicht wirklich groß verstellbar. Ansonsten gibt es durchaus auch immer wieder mal was Gebrauchtes auf eBay und Konsorten. Da müsstest du dich einfach mal so ein bisschen mit diversen Foren auseinandersetzen, was es denn da gibt. Also ich sag mal so ein paar Namen, Toyo zum Beispiel oder Ebony oder ja, viele alte Linhof-Technica-Geschichten gibt es auch. Die sind auch einigermaßen verstellbar. Und da kann man schon relativ günstig einsteigen, wobei relativ günstig heißt, ich denke mal so ab 500 musst du schon investieren für so ein Kameragehäuse ohne Objektiv. Also das wird wahrscheinlich gebraucht nicht viel günstiger gehen. Mhm. Ja, und dann kommt es drauf an, willst du eine mobile, willst du eine fürs Studio? Auch da gibt es ganz gewaltige Unterschiede.
Also zum Beispiel mobil schreibt er.
Also stimmt. Also mobil heißt ja faltbar. Beziehungsweise ist die Frage, wie viel bist du bereit rumzuschleppen? Also ich kenne auch Leute, die sowas wie meine Plaubel dann schon auch durchaus in den Kofferraum packen und irgendwo auspacken.
Also oder das kann man schon machen. Der Mensch, den du mal am Fotoday hattest, der einen Anhänger umgebaut hat.
Ja, klar.
Ist auch mobil.
Das ist auch mobil. Also ich sag mal, du musst schon damit rechnen, dass so eine Kamera, also zum Thema mobil, die Chamonix ist eine der leichtesten in dem Bereich und die wiegt, die Kamera alleine wiegt schon 1,3 Kilo. Also du musst schon rechnen, wenn du was Gebrauchtes kaufst, so eine Toyo, da gibt's eine aus Carbon und Kunststoff, die kommt, glaube ich, auf so 1,5 Kilo, die wird aber dann auch immer wieder relativ teuer versteigert, weil die Leute das halt so tragbar wollen. Der Punkt ist, ich kann jetzt hier nicht in 5 Minuten eine komplette Großformatberatung machen, weil es ein sehr weites Thema ist und der Michael Weiß sagt immer so schön, das ist ein sehr anarchisches Thema. Also es gibt einfach so viele Hersteller und so viele Objektive und so viele Bauarten, dass man nicht so pauschal sagen kann, mach das und es ist gut. Sondern du musst dich da wirklich mal einfach mit beschäftigen, mal in diverse Foren gehen, also largeformatphotography.com, glaube ich, oder .org, musst du schauen. Also es gibt eine Domain largeformatphotography.irgendwas, sehr großes Forum zu dem Thema und die sind da schon, die haben da schon viele, viele Bereiche und auch viele Leute, die sich verdammt gut mit dem Thema auskennen.
Jawohl.
Aber ich habe mir letztendlich die Kamera neu gekauft, weil ich gebraucht nichts wirklich Passendes gefunden habe. Also ist die Frage, was du willst, was du brauchst.
Gut. Tja. Dann hat Sizer hier was geschrieben. Sorry Sizer, aber das ist so ein typischer Fall von, das ist zwar kurz gefragt, aber das ist so eine Metafrage.
Die Frage lesen wir vor, weil da hat er nämlich eine zweite noch dahinter geschrieben.
Ja.
Er fragt nämlich Katalog, Ordner, Sammlungen, was, wo, wie verwalten, wo bearbeiten, wo flaggen, wo löschen, Lightroom. Und dann schreibt er kurz danach noch, ach, und den Workshop habe ich schon gesehen. Weil da wollte ich dich jetzt genau hinschicken. Also der Lightroom Workshop auf unsoversity.de deckt das Thema eigentlich gründlich ab oder zumindest gründlich genug, um dann irgendwo zu wissen, wo man hin will. Guck ihn dir bitte nochmal an. Vielleicht hast du nicht gründlich genug, speziell in den Bereichen, wo ich über das Thema Workflow rede, angeschaut, weil es gibt doch eine ganze Menge an Freiheit in Lightroom und was ich dann im Workshop tue, ist zumindest mal einen guten Anhaltspunkt zu geben, wo man sich hinbewegen könnte. Also jeder muss letztendlich für sich selber seinen Workflow finden und ich kann dir jetzt nicht sagen, mach so und so ist richtig.
Nee, das ist der Punkt. Du kannst halt Flaggen setzen, du kannst Sterne nehmen, du kannst Farben machen, du kannst Sammlung anlegen, intelligente Sammlung machen und du musst jetzt einfach für dich ausprobieren, was das alles ist und dann irgendwo zu einem Weg kommen, wo du sagst, der hilft mir jetzt, diese Bilder schneller zu finden.
Also ich schlage in dem Lightroom-Workshop schon einen sehr konkreten Weg vor. So ist es nicht. Also da ist schon drin, wie ich es mache und wie ich es für gut finde und den schlage ich dir jetzt einfach mal vor, den Weg. Also einen besseren Weg habe ich für mich nicht gefunden. Insofern, das ist schon nicht falsch, wenn du dich da mal wirklich dran entlanghangelst, aber guckst dir einfach nochmal an. Also da ist in beiden Teilen des Workshops ist was zu dem Thema Workflow mit drin. Ich glaube, im ersten Teil wird gründlich darüber geredet, wie wie das aussehen könnte mit dem Flaggen und wie man relativ schnell so eine Sammlung von x Bildern auf irgendwie was Kleineres runterbricht. Und ja, schau dir das Kapitel bitte einfach nochmal an. Da, steht, da ist eigentlich schon alles drin, was du wissen musst.
Ich bin da recht chaotisch. Das wechselt bei mir immer. Ich habe so einen groben Leitfaden, aber den passe ich dann immer von Shooting zu Shooting doch mal wieder ein bisschen an. Na egal.
Na gut.
Apographon fragt etwas zu Polfiltern. Und zwar fragt, ob er sich lieber eine Cookie-Scheibe 77er, eine Cookie-Scheibe holt, einen 77er Filter mit Reduktionsring zu den Objektiven oder je Objektiv einen eigenen Polfilter. Da würde ich jetzt mal sagen, je Objektiv einen Polfilter, das würde ich persönlich mal lassen, denn das geht ganz schön ins Geld. Außerdem hätte ich überhaupt gar keinen Bock, jedes Mal in der Tasche rumzufummeln nach dem passenden Filter zu diesem Objektiv. Weil Polfilter nutzt man ohnehin jetzt nicht so oft. Und wenn, dann musst du ihn sowieso suchen und wenn du dann auch noch den mit dem richtigen Durchmesser suchen musst, dann wirst du ja irre. Das will ich schon mal nicht machen. Also Reduktionsringe ist eine gute Idee. Würde ich persönlich heute auch nicht mehr machen, weil da ist mir dann wieder die Fummelei mit den Reduktionsringen zu blöd, weil dann hast du den 77er Filter und jetzt suchst du die passenden Reduktionsringe, denn die lässt du ja auch nicht permanent auf den Objektiven, weil sonst ja zum Beispiel die Streulichtblende nicht mehr passt. Also das ist auch alles blöd. Von daher würde ich, wenn du tatsächlich vorhast, mit verschiedenen Objektivdurchmessern zu arbeiten, mir so eine Scheibe holen. Und dann eben ein Haltesystem, wobei dann hast du auch wieder das Problem, dass du das Haltesystem für jeden Durchmesser dir holen musst. Aber du kannst die Scheibe relativ bequem einfach auch händisch davor halten. Das geht natürlich jetzt nicht mehr, wenn du ein super Tele hast oder sowas. Dann brauchst du vielleicht mal ein Stativ, damit du die Hand frei hast, um das davor zu halten. Aber ich habe das zum Beispiel mit Grauverlauffiltern jetzt immer häufiger gemacht, dass ich die einfach von Hand vors Objektiv halte. Und ich habe es auch mit dem Polfilter schon gemacht. Ich habe noch keine Polfilterscheibe. Das wird aber auch eines der nächsten Anschaffungen wahrscheinlich sein. Sondern eben ein mit großem Durchmesser. Und den habe ich irgendwann aber auch mal nicht mehr fest draufgeschraubt, sondern einfach aus der Tasche genommen, davor gehalten und dann das Bild gemacht und wieder runtergenommen. Weil ich in der Regel nicht den ganzen Tag mit Polfilter rumlaufe. Wie machst du's?
Ich habe meinen 77mm Polfilter, der auf... Ja, zumindest die wichtigsten Objektive draufpasst und das war's schon. Ich brauche den fast nie. Also ich brauche Polfilter ganz, ganz selten.
Ja.
Ich meine, es gibt schon Situationen, da ist er wirklich sinnvoll.
Ja,
das
ist so einer dieser Filter. Wenn du eine Situation hast, dann bist du froh, dass du ihn dabei hast. Und ja, manchmal ist es ganz erhellend, wenn man den drauf macht, weil man dann doch quasi out of the cam richtig coole Bilder damit machen kann.
Ja.
Ja, wie gesagt, denk mal drüber nach, ob du ihn vielleicht händisch davor hältst. Ansonsten ist das tatsächlich einer der Gründe, warum ich auch den Objektivpark immer so ein bisschen nach dem Durchmesser mir aussuche. Also
jo,
die meisten Objektive haben 77, ja.
Ja, der Spukspecht fragt, wie vermeide ich Tonwertabrisse in den Schatten beim Export aus Lightroom? Also mit Tonwertabrissen meinst du wahrscheinlich, wenn es dir irgendwo vom Grauen ins Schwarze absäuft?
Nehme ich mal an, ja.
Würdest du sagen?
Würde ich auch so sehen.
Im Entwicklungsmodul, da hast du rechts oben im Histogramm, links und rechts oben vom Histogramm so zwei Pfeile, so Dreiecke. Wenn du da mal auf draufklickst, auf das linke oder auf die J-Taste drückst, dann schaltest du dir diese Anzeige ein, die dir Unter- und Überbelichtungen hervorhebt. Dann wird dann das, was ins Schwarze absäuft, in einem kräftigen Blauton dargestellt und das, was ins Weiße absäuft, oder ins Weiße hinausgeht, in einem kräftigen Rotton dargestellt auf dem Bild. Und dann siehst du relativ schnell, wo dir deine Tonwerte abreißen. Und dann kannst du entsprechend auch drauf reagieren, zum Beispiel über die Einstellung der Belichtung oder der Schwarzwerte oder des Fülllichts zum Beispiel. Also so kannst du es sehen. Noch besser wäre es, wenn dein Monitor dir das auch zeigen würde. Also sprich, wenn der entsprechend profiliert wäre. Aber falls du dir da nicht ganz sicher bist, dann kannst du auf jeden Fall auf die Art und Weise sichtbar machen, ziemlich deutlich sichtbar machen, wo es dann wirklich schwarz abreißt. Wobei ich das manchmal gar nicht so schlimm finde. Also speziell in Schwarz-Weiß-Fotos, das darf es ruhig auch mal irgendwo von den Kontrasten her ein bisschen wegsaufen. Das finde ich gar nicht so übel.
Jo, es darf ruhig mal richtig schwarz und auch richtig weiß sein.
Mhm.
Jo, John Ferrer hat eine Frage, die verstehe ich nicht. Wird Chris Marquardt in der Zone 2 oder Zone 9 auch zukünftig ohne Nachbelichtung auskommen? Ist das nicht auch was für Ensoniq?
Da geht es ziemlich genau um dieses Thema. Ich hatte einen Blogbeitrag auf chrismarquardt.com geschrieben über das Absaufen lassen von Bildern und das Belichten in den Extremen. Also wir reden hier von, ja, wie es der Micha Weiß so schön gesagt hat, Fotografie am Ende des Lichts. Da habe ich ein Beispielbild gepostet, was wirklich in großen Teilen einfach wegläuft, weil da ja irgendwo das Bild halt auch entsprechend angelegt ist. Und da hatte ich dann dazu geschrieben, dass das irgendwo ja sich da im Bereich der Zone 2 befindet, also was ist, wo es wirklich quasi wegläuft. Und ich glaube, er meint das so ein bisschen mit einem Zwinkern im Auge. Also Zone 2 und drunter ist eben nun mal so ziemlich schwarz und wie gerade eben schon mal gesagt, da darf ruhig auch hingehen. Also deshalb, ich glaube schon, dass das in Zukunft auch noch immer wieder mal ziemlich beabsichtigt passieren darf.
Jo.
Jo, Spukspecht fragt, Kaffee null oder nicht? Oder aber wie geht das mit dem Temperaturhalten? Und wie weiß ich, welche ich bei welcher Zeit brauche? Also Kaffee null ist ein Entwickler, der besteht aus Kaffee und bisschen Waschsoda und Vitamin C. Das ist
ein Rezept,
mit dem man entwickeln kann. Und was für Rezepte du da brauchst und welche Temperaturen, da würde ich einfach mal auf kaffeenol.org gehen. Das ist eine Website von jemandem, der sich da, also kaffeenol mit C-A-F-F-E-N-O-L, der da Rezepte stehen hat und da gibt es verschiedene Rezepte. Von den Temperaturen her sind die, glaube ich, nicht wirklich so kritisch. Also wenn wir hier reden von 20 Grad sind die meisten, das ist Zimmertemperatur, also da hält sich die Temperatur quasi von selbst. Ist also kein Thema.
Gut.
Jo.
Haben wir das doch auch. Jo Mensch, kann sich ja keiner beschweren hier. Analog-Themen waren dabei, Digital-Themen waren dabei, Tipps zur Fotografie waren dabei.
Na, ja. Das wär noch schöner, wenn wir hier auf Happy Shooting dem Fotopodcast keine Tipps zur Fotografie hätten.
Viel Zeug wieder dabei. Und jetzt haben wir einen Gewinner zu ermitteln. Und zwar wollten wir eigentlich ja letzte Woche schon den Gewinner für die Montagaufgabe ermitteln, haben das aber verschoben, weil Chris ja nun mal lausige Tonqualität und keine Würfel vor Ort. Deswegen ja. Wollten wir das diese Woche machen. Und was haben wir? Wir haben Chris am Telefon mit lausiger Qualität und ohne Würfeln an Bord. Aber wir machen jetzt trotzdem Gewinner, ne?
Ich kann ja mal so tun, als ob ich ein Würfel wäre. Moment.
Du kannst einfach mal mit dem Kopf schnell an die Wand schlagen und ich sag dann irgendwann Stopp. Und dann zählst du die Blutflecken.
Hör mal, ich mach's mal Würfelsimulator. Achtung. Klapper, klapper, klapper.
Wow. Total voll, echt, ey.
Nee, ich habe keinen und ich will jetzt auch hier keinen digital. Du hast doch Würfel, mach doch einfach mal.
Ich hab Würfel hier. Was verlosen wir denn jetzt eigentlich? Du hast doch
Wir verlosen, ja genau. Wir hatten ja vor einer Weile schon mal einen von diesen Parabolschirmen, diesen 2 Meter irgendwas Parabolschirm, verlost. Ich habe aber noch einen zu Hause rumstehen.
Ja,
bei mir im Studio steht noch einer. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der mit 1,5 Meter oder 1,72 Meter ist. Ich glaube, das ist der mit 1,72
Meter. Okay.
Also nicht Durchmesser, sondern gemessen entlang der Rundung des Schirms. Also der hat so ein bisschen weniger als 1,72 messbaren Durchmesser. Und ja, den werde ich dann dem entsprechenden Gewinner zukommen lassen. Fürs Heimstudio oder für den nächsten Sonnenbrand oder keine Ahnung. Man kann, glaube ich, auch Würstchen grillen, wenn man den nimmt, um dann das Licht zu bündeln und an dem Brennpunkt, ich weiß es nicht.
Also Pi mal Durchmesser durch 2 wäre also die 1,72 und jetzt könnt ihr euch dann selbst die Formel auflösen nach Durchmesser, dann wisst ihr, was er für einen Durchmesser hat. Gut, dann würfel ich hier mal. Wir haben Teilnehmer, 34 qualifizierte Fotos. Nee,
33 qualifizierte.
33?
Hier steht totale Bilder 34, davon ist qualifiziert ich einer, das Teilnehmer
muss ich,
33.
Muss ich mal refreshen, hat jemand gelöscht? Tatsächlich. Hat wohl jemand sein Bild rausgelöscht. 33, korrektamente. Ja, eben hatte ich hatte eben noch totale Bilder 35, aber wenn natürlich bei Flickr einer sein Bild rausnimmt, was ja durchaus sein kann, aus rechtlichen Gründen oder sonst auch immer, dann werden es natürlich weniger. So, dann wählen wir doch einen aus 33.
Was war überhaupt die Aufgabe?
Montag.
Ach, Montag, genau.
Die Montagaufgabe. Mhm. 95.
Das geht so nicht.
Jetzt würfel ich mit der anderen Hand quasi virtuell für dich. Auch auf Papier hier. 38, knapp drüber.
Boris, Advanced, linkshändiges Würfeln.
Das brennt. Ich habe einen blöden Tisch hier, schlecht würfeln. Ich mache das mal auf Papier hier, dann brennt das nicht. 66 Jahre. 67. Oh, jetzt gehen wir die Reihe hoch. Lalala. 96.
Das war aber kein einfaches Thema. Also 33 ist, glaube ich, unter Durchschnitt.
20.
Die 20. Dann hat gewonnen. Ja, jetzt müsste bei mir nur noch
MEX
irgendwie...
MEX habe ich hier.
Bei mir müssten irgendwie noch alle Bilder kommen, tun sie aber nicht. Moment. Das hat irgendwann zwischendurch mit Laden aufgehört. Jetzt sind wir da. 20.
Abby X habe ich hier. Montag.
Abby X mit dem Bild Mond minus Tag. Sehr schön.
Ach, Montag hat dann quasi den Tag. Montag.
Ja.
Da füge ich noch der aktuellen Happy Shooting Aufgabe auch noch ein Montag hinzu.
Also, ja. Der hat also als Tag MON dazugepackt. Und hat sich da quasi kreativ aus der Affäre gezogen.
Also es ist ein Foto vom Bildschirm, aber kein Screenshot, sondern wirklich abfotografiert. Und er hat offenbar die Flickr-Seite genommen zu der Montag-Aufgabe oder seinen Beitrag von der Montag-Aufgabe. Und da kann man ja auf Flickr so Tags hinzufügen, so Edit Tag. Und da hat er halt den Tag Mon dazu gemacht, den Mon-Tag sozusagen. Ja, ist... Fotografisch brauchen wir nichts drüber zu sagen. Es ist halt ein Foto vom Bildschirm mit Schärfentiefe drin. Ja, künstlerisch wertvoll würde ich das jetzt gerade nicht nennen, aber die Idee ist da gewesen und auch umgesetzt. Insofern ja durchaus ein gültiges Bild.
Ja, er hat dann sogar noch gesagt, okay, da zieht er noch eine Vignette drauf, eine künstliche, um dann noch die Aufmerksamkeit aufs Zentrum, auf das Mond zu legen.
Und da ist ja auch die Schärfe drauf, ja.
Und da ist auch die Schärfe drauf. Also er hat zumindest das Subjekt klar gemacht und das ist schon okay so. Ich meine, das Foto ist jetzt nicht der Kunstbringer, aber ja, nee, es ist ein Foto.
Genau, ist ein Foto, es ist eine Idee, die hat er umgesetzt. Insofern soll sie auch belohnt werden. Also an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, RBX. Damit hast du einen Parabolschirm gewonnen.
Jo.
Und ich habe mir hier noch Fotos rausgesucht, die ich unbedingt erwähnt haben möchte.
Also ich will auch noch mindestens eins davon.
Ja, also ich habe mir zum Beispiel, also ihr seid ja völlig irre, was ihr gemacht habt. Ich fange mal mit einem Bild an, was mir von der Umsetzung her ganz gut gefallen hat. Und zwar ist das Bild, das sehe ich hier jetzt gerade nicht mehr. Ich muss mal eins zurückgehen, Augenblick, auf die Übersicht. Da, und zwar ist das Bild auf Sonntag folgt Montag, Punkt, 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 von PK Fotografie. Kein echter Name angegeben. Mhm. Und was wir da sehen, ist ein Foto, was quasi in einem Bild ein Diptychon darstellt. Also ein Diptychon wäre ja normalerweise, man macht zwei Fotos und die bringt man eben zum Beispiel mit einem schmalen Rahmen neben oder untereinander. Da hat man zwei Bilder, die miteinander zu tun haben, die sich gegenseitig ergänzen oder Gegensätze zeigen etc. Und das hat er hier in einem Bild gemacht, indem er nämlich einen runden Teller ganz zentral fotografiert hat und hat auf diesen Teller zur Hälfte auf eine Tischdecke oder auf eine Unterlage gestellt mit fröhlichen Farben, also ein bisschen so Terrakotta, so ein ganz warmer Farbton. Und links auf der, also die Decke geht so links von der linken Tellerhälfte nach links aus dem Bild raus. Da ist dann noch ein Ei und irgendwie noch so ein Kaffee Latte oder was das ist, steht da noch. Und links unten hat er reingeschrieben, das ist der Sonntag. Auf dem Teller liegt dann auch ein Toast mit einem Butterblümchen und ein Marmelädchen drauf. Alles ganz entspannt. Und die rechte Seite steht eben nicht auf der Tischdecke von diesem Teller, sondern auf dem nackten, harten Tisch oder Arbeitsoberfläche oder was auch immer das da ist. Und auf dem Teller liegt jetzt auch kein Toastbrot, sondern da liegt so ein Smartphone, ein Schlüsselbund und ein Zettel mit einer To-Do-Liste. Da steht drauf, ich muss noch arbeiten und zum Arzt, einkaufen, Training und so weiter. und auch nur ein einfaches Messer rechts daneben. So, und jetzt hat er quasi in diesem einen Bild den Sonntag und den Montag vereint und hat aus einem Bild zwei Bilder gemacht. Und das fand ich von der Umsetzung her einfach total klasse. Hat mir richtig gut gefallen. Welches hattest du?
Ich hatte ein ganz simples, einfaches, schön in der Aufnahme, und zwar, oh Gott, welche Nummer ist das jetzt? Moment,
damit du auch. Sag einfach den Titel.
Das hat keinen, das ist ja das Thema. Was ich normalerweise ganz furchtbar finde, aber das ist Nummer 31. Das ist eigentlich eine ganz schlichte, einfache Nahaufnahme von einem Mond. Also, das kam mehrmals, der Montag, wobei man Mond mit H schreibt, aber trotzdem. Und zwar ist das ein schlichtes, einfaches, ja, da ist so quasi alles weggelassen und trotzdem ist es ein Mond. Das ist eine Mohnblüte mit Stiel, mit so die Schärfe auf dem Stiel. Man sieht also die Härchen dran und der Hintergrund ist ganz weit weg. Und irgendwie hat das so eine schöne Mischung aus was ganz Abstraktem. Der Mond wird so schön vom Licht durchschienen. Man sieht also so die Äderchen in den Blättern und das wird so schön durchschienen und wird dadurch so ein bisschen abstrakt, aber eben nicht abstrakt genug, dass man es nicht erkennt. Und es ist wirklich nicht mehr viel übrig. Der Mond ist so an drei Ecken, an drei Seiten angeschnitten und man sieht auch nur der Stiel dann irgendwie weggeht. Also es ist einfach so, so eine zwei Drittel unten, ein Drittel oben Aufteilung. Das hat mich irgendwie angesprochen. Fand ich ganz nett.
Mhm. Schön platziert. Liest du, wie es heißt.
Jetzt muss ich noch vorlesen, von wem es ist. Von Cerintinae.
Inae.
Schick uns doch mal einen Audiokommentar, wie man dich ausspricht.
Das ist Latein, das ist, glaube ich, eine Pflanze. Cerintinae.
Du hast das schon drauf.
Ja, das ist. Ich habe mit Pflanzen zu tun, da gibt es tausend solcher komischen.
Das ist keine Pflanze, das ist.
Ja, dann ist es irgendwas anderes, aber.
Look up in Dictionary, Moment.
Was sagt denn? Ich kann ja kein Latein, aber Pflanzennamen haben auch Doppel-Is.
Kein Eintrag gefunden. Kein Eintrag gefunden.
Wer es weiß, was es heißt. Kommentare, Happy Shooting, Folge 230.
Alles klar.
So schön. Ich habe hier noch Bilder, die ich einfach nur kurz erwähnen möchte, weil sie mir einfach von der Umsetzung her gut gefallen haben oder weil ich sie auch sehr mutig in der Umsetzung fand. Und zwar haben wir einmal das Bild, da steht in Klammern Montag und dahinter Morgen. Marmeladenbett, Smiley, das ist von Floco Foto. Darauf zu sehen ist ein Foto von einem Menschen, der offenbar am Montag auf sein Marmeladenbrötchen eingepennt ist. Schön gemacht und auch sehr mutig. Da war hinterher nochmal eine ordentliche Gesichtswäsche fällig. Lohnt auf alle Fälle mal einen Blick. Sehr schön auch die Details von der dampfenden Kaffeetasse. So musste mal erwähnt werden. Dann haben wir von La Salsa. Ich hab wieder Sprachkaries. La Salsera. War auch an Nordheim schon auf dem Happy Shooting Workshop. Die hat Monday Again gemacht, ein Foto, das so ein bisschen im Pin-Up-Stil gemacht ist. Sie sitzt auf einer von drei Waschmaschinen zu ihrer linken, also auf dem Foto von uns aus zu ihrer rechten, ein Wäschekorb und Waschmittel und sie schaut, ja, leicht verschmitzt nach oben aus dem Bild heraus. Ja, schon wieder Montag. Montag ist Waschtag, ne? Fand ich sehr schön. Umsetzung, Farbgebung, ja, schönes. Ja, Pin-Up-artiges Bild. Und dann hatten wir noch ein Foto von Sepp Foto. Der Sebastian, das ist das Montag-Triptychon. Da hat er nämlich drei Bilder von Mohn gemacht. Er hat sich also drei Mohnblüten gesucht, die im verschiedenen Stadium sind. Das erste Bild, da ist die Blüte noch nicht aufgegangen. In der Mitte dann der blühende Mohn. Und ganz rechts eben das Bild mit den abgefallenen Blütenblättern.
Da halte ich jetzt aber das Triptychon von Grisofighter daneben. Der hat nämlich drei Ausprägungen von Mohnbrötchen gemacht.
Richtig.
Also einmal so ein Mohn, ich weiß nicht, also zumindest drei Gebäckstücke, die was mit Mohn
genau,
zu tun
haben.
Genau,
so eine Mohnschleife und ein Mohnbrötchen und irgendwie, genau.
Hat das auch in den Triptychon gepackt, fand ich sehr schön. Und ich glaube, der Vollständigkeit halber und ehrenhalber müssen wir natürlich auch noch unseren Luther 2K erwähnen. Der hat mal wieder Karl-Heinz ins Rennen geschickt.
Ja, der gehört ja Falle, schon dazu.
Mhm. Ja, in diesem Falle ja mit etwas zerknittertem Montagmorgengesicht und den Tigerhausschuhen und überhaupt. Also einfach mal reinschauen.
Lohnt sich. Genau. Ansonsten an alle danke, 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 dass ihr mitgemacht habt und ihr könnt euch selber auf die Schulter klopfen. Da sind richtig geile Sachen dabei. So, jetzt brauchen wir noch eine neue Aufgabe. Jo. Denn die aktuelle Aufgabe Dunkel, die läuft ja jetzt zum Donnerstag aus.
Ich hätte da eine Idee. Ja, wir hatten noch vorher diese Frage mit Passfotos und so weiter.
Ja.
Ich würde vorschlagen, dass wir einfach mal das Thema Mensch machen.
Da muss ich mal gerade gucken.
Hatten wir noch nicht.
Hast du schon geguckt?
Habe ich geguckt, hatten wir noch nicht.
Haben wir noch nicht? Dann machen wir die Aufgabe Mensch. Ich schreib's gerade mit rein.
Gut.
Also Aufgabe ist, jetzt muss ich, wenn ich Fokus noch setze, kann ich sogar tippen. So, Mensch. Das heißt, der Tag ist dann HS Mensch. Und die Aufgabe läuft vom 23.06. bis zum 7.07.2011. Und wie das Ganze funktioniert, findet ihr wieder auf happyshooting.de. Da ist oben ein Link zu Bilder und Aufgaben. Und wenn man da ganz nach unten scrollt, oben ist auch der Hinweis da drauf, dann findet ihr die HGFs, also known as FAQs. Und da steht genau, dass ihr die Fotos bei Flickr hochladen müsst und dann der Happy Shooting Gruppe zuordnen solltet, weil sonst finden wir sie hier nicht, und eben diesen Tag HS Mensch dort eintragt. Ganz einfach eigentlich.
Jo. Gut, dann sind wir quasi fast durch.
Genau.
Ich möchte aber darauf bestehen, dann doch nochmal dieses sprechende Kamera-Ungetüm, bitteschön.
Du meinst das hier? Ja, das ist so geil. Das hat uns der Rolf, also known as .matchbox, geschickt. Er schreibt, hallo Boris, hallo Chris. Hier mal ein etwas anderer Beitrag fürs Geräuschrätsel. Und jetzt die Simba GX1000 Zoom AF Multi.
Wow, was für ein Name. Sag das nochmal.
Simba GX1000 Zoom AF Multi. Diese Kamera übernimmt sogar die Regieanweisungen für den Fotografen, auch wenn sie etwas schwer verständlich sind. Weiter so, Gruß, Rolf.
Ist ja der Hammer.
Und das Ding scheint also tatsächlich Fotos zu machen. Also ist nicht nur ein Spielzeug.
Ich habe es mal in Google eingegeben, ich habe nichts gefunden.
Ich auch nicht.
Simba, S-I-M-B-A, GX1000, Zoom AF Multi.
Ja, das ist ja wahrscheinlich so eine Eintagsfliegenkamera, keine Ahnung.
Ist ja da Hammer, eine Kamera.
Wir haben ein Foto, das können wir mit in die Shownotes packen.
Ja, musst du mir dann aber nochmal separat schicken, weil ich sehe sie im Eintag nicht.
Ja, ich hau das einfach hinterher mit rein, kein Problem.
Mach das. Jo, nee. Sehr schön.
Ja, hat wieder viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe euch auch. Und jetzt wollen wir den Chris nicht länger am Telefon quälen und sagen mal, wollen wir mal ganz schnell das Ende machen?
Wie schnell?
Wir sagen einfach mal 3, 2, 1. Happy Shooting!
Ja, ja.
Genau.
Ich war jetzt gerade in den letzten Minuten etwas abgelenkt, weil es ist gerade Final Cut Pro 10 rausgekommen.
Ja, das habe ich doch schon vor einer halben Stunde gelesen. Nee, vor einer Stunde schon. Nee, vor anderthalb Stunden schon.
Ja, da war ich ja unterwegs zu sagen. Telefon ist leise.
Telefon leise ist eine gute Idee.
Notizbuch auf. Machen wir heute eine kurze Sendung?
Ja. Aber wir müssen dann diesmal wirklich einen Gewinner ermitteln, sonst wird das zu viel.
Das musst dann du machen.
Hast du deine Würfel nicht dabei?
Nein.
Hast du keine Würfel-App auf dem iPhone?
Nein. Ich lade mir jetzt auch keine runter.
Jawohl, ja. Ich setze eine Marke.
Ja, eine Duftmarke.
Quatsch nicht immer dazwischen.
Entschuldigung.
Soll ich noch eine setzen?
Dann. So. Bist du noch da?
Ich bin noch da.
Ich kenne das Telefon hier nicht. Ich drücke einfach mal so drauf rum und irgendwas passiert. Meistens ist jemand anderes dran, wenn ich drauf rumdrücke.
Sehr schön.
Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic www.nSonic.de.